Sehr, sehr passend, dass wir auf unseren König schauen, ihn anbeten und darauf sehen, dass ja, er auf dem Thron sitzt und die Erfüllung von dem, was wir gleich lesen, schon sieht. Was wir noch nicht sehen, was wir glauben, das sieht er schon, wie es erfüllt ist. Ja, so grüße ich euch im Namen unseres Gottes, der lebt und der retten will, was verloren ist. Und so bringe ich euch auch ganz liebe Grüße von Dieter und Christiana, die dank dem Herrn auch gestern losfahren konnten zu Dieters Predigtdienst in Bad Oldesloe, wo er heute das Evangelium predigt, und können wir gleich auch nochmal dafür beten. Und er dankt euch auch für die Gebetsunterstützung, dass ihm ja gesundheitlich nicht so gut ging. Vielen Dank für die Gebete. Und wir wollen heute eben eine kurze Pause einlegen vom Philipperbrief und daran anknüpfen, dass Dieter uns gepredigt hat, was dem Paulus der größte Gewinn war. Das wisst ihr noch, oder? Er hat alles, was er in der Vergangenheit so erreicht hat, für Verlust geachtet. Warum? Wegen der Erkenntnis Jesu Christi. Und heute schauen wir, wie der Herr Jesus Christus im Alten Testament zu finden ist und wie er das erfüllt, was dort steht. Und das wird uns zeigen, wie herrlich es ist und wie unschätzbar es ist, diesem König zu gehören. Lass uns dazu beten. Vater im Himmel, wir preisen und heiligen deinen Namen, denn du bist der wahre Gott, eins mit deinem Sohn Jesus Christus, den du über die Maßen liebst, und deinen Heiligen Geist, den du gesandt hast, um Leben zu schaffen. So danke ich dir, dass wir auf dein lebensspendendes Wort hören können und dass du auch dort in Bad Oldesloe jetzt Dieter bitte stärkst, das Evangelium zu predigen, dass Seelen gerettet werden. Danke, dass du der einzige Retter bist und dass du Gefallen daran hast, zu retten, was verloren ist, und uns zu ermutigen und zu trösten in dieser Welt, in der noch der Satan der Fürst der Welt ist, aber ein besiegter Feind. Denn bald ist es soweit, dann richtest du, Herr, dein Reich auf, auch sichtbar, und so hilf uns jetzt, davon ergriffen zu werden. Erwärme unsere Herzen, so wie das Herz von Jakob, der im fernen Kanaan war, dessen Herz warm werden musste, dass er verstehen musste, dass sein Sohn Josef lebt. Und so hilf uns, erwärme unsere Herzen durch deine Wahrheit und ergreife uns von dem, was wir aus deinem Wort lernen. Amen. Was ist die Lösung für diese Welt? Nun, ihr Kinder, was ist die Lösung für den Streit mit euren Geschwistern? Ihr Kinder, was ist die Lösung dafür, dass eure Lieblingstiere, dass sie in dieser Welt auch sterben? Ihr Kinder, was ist die Lösung dafür, dass manche Klassenkameraden gemein sind? Ihr Lieben, was ist die Lösung dafür, dass es Spaltung in der Familie gibt? Was ist die Lösung dafür, dass es Unfrieden auf der Arbeit gibt? Was ist die Lösung für die Kriege in der Welt? Nun, am 10. Oktober diesen Jahres, seit diesem 10. Oktober, gilt in Israel eine Waffenruhe. Und ein 20-Punkte-Plan soll den Frieden in Israel sichern. Nun, die Frage ist, wird das gelingen? Und was ist mit dem Krieg in der Ukraine? Was ist mit den anderen Kriegen? Die müssen auch gelöst werden. Und die Frage ist, gibt es überhaupt eine Lösung für diese Welt? Gibt es eine Lösung? Diese Frage, die ist wichtig für dich und mich. Warum ist diese Frage wichtig? Wir leben ja jetzt nicht direkt im Kriegsgebiet. Warum ist es wichtig, sich zu fragen, gibt es eine Lösung? Nun, wenn es keine Lösung gibt, dann Lasst uns essen und trinken, Spaß haben, denn morgen sind wir tot. Wenn es keine Lösung gibt, wenn alles am Menschen hängt, ja, dann ist es wirklich trostlos. Warum leben wir noch? Aber wenn es doch eine Lösung gibt, dann verstehen wir, sie kann nicht vom Menschen kommen. Menschen können das nicht lösen. Sie versuchen es, und auch dieser 20-Punkte-Plan in Israel ist ja eine Reflexion davon, dass man Dinge lösen will. Oder Streitschlichtung in der Klasse ist ja eine, zeigt uns ja, dass wir Menschen, wir wollen Probleme lösen. Aber die Lösung für diese Welt kann nicht von uns Menschen kommen. Wir schaffen es nicht. Und die Bibel sagt, es gibt die Lösung für diese Welt und sie kommt von Gott. Und weil die Lösung von Gott kommt, deswegen sind wir, bist du, bin ich, ihm verantwortlich. Und deswegen ist diese Frage so wichtig. Wir sind vor dem lebendigen Gott verantwortlich. Und diese Lösung für diese Welt lautet Jesus Christus. In Kolosserbrief lese ich euch mal die Verse 19 bis 20 im ersten Kapitel vor, sodass wir schon mal in einem Satz die Lösung für diese Welt gehört haben. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. In Christus wird alles gelöst, was im Himmel und was auf Erden ist. Nun, wie diese Lösung aussieht, das beschreibt uns Psalm 72. Und diesen Psalm, den wollen wir heute gemeinsam unter die Lupe nehmen. Und den werdet ihr lieben lernen, wenn ihr ihn nicht schon liebt. Die Psalmen sind ja von Gott eingegebene Lieder. Und so lesen wir gleich einen Liedtext. Und dieses Lied zeigt uns die Lösung für unsere Welt. Lasst uns Psalm 72 aufschlagen. Und jetzt auf Gott hören, wie er spricht. Psalm 72, nach der Schlachter 2000-Übersetzung, lautet: Für Salomo, o Gott, gib deine Rechtssprüche dem König und deine Gerechtigkeit dem Königssohn, damit er dein Volk richte mit Gerechtigkeit und deine Elenden nach dem Recht. Lass die Berge dem Volk Frieden spenden und auch die Hügel durch Gerechtigkeit. Er schaffe den Elenden des Volkes Recht. Er helfe den Kindern der Armen und zertrete den Gewalttätigen. So wird man dich fürchten, solange die Sonne besteht und der Mond von Geschlecht zu Geschlecht. Er wird herabkommen wie Regen auf die Aue, wie Regenschauer, die das Land bewässern. In seinen Tagen wird der Gerechte blühen und Fülle von Frieden wird sein, bis der Mond nicht mehr ist. Und er wird herrschen von Meer zu Meer und vom Strom bis an die Enden der Erde. Vor ihm werden sich die Wüstenvölker beugen und seine Feinde werden Staub lecken. Die Könige von Tarsis und von den Inseln werden Gaben bringen. Die Könige von Saba und Seba werden Tribut entrichten. Alle Könige werden sich vor ihm niederwerfen. Alle Heidenvölker werden ihm dienen. Denn er wird den Armen retten, wenn er um Hilfe schreit, und den Elenden, der keinen Helfer hat. Über den Geringen und Armen wird er sich erbarmen und die Seelen der Armen retten. Er wird ihre Seele erlösen aus Bedrückung und Gewalt. Und ihr Blut wird kostbar sein in seinen Augen. Und er wird leben. Und man wird ihm vom Gold aus Saba geben. Und man wird alle Zeit für ihn beten. Täglich wird man ihn segnen. Es wird Überfluss an Getreide sein im Land, bis hinauf zu den Bergeshöhen. Wie der Libanon werden seine Fruchtbäume rauschen und sie werden hervorblühen aus der Stadt, wie das Gras auf dem Land. Sein Name bleibt ewiglich. Sein Ruhm wird wachsen, solange die Sonne scheint. In ihm werden gesegnet alle Heiden und sie werden ihn glücklich preisen. Gepriesen sei Gott, Jahwe, der Gott Israels, der allein Wunder tut. Ja, gepriesen sei sein herrlicher Name, ewiglich. Und die ganze Erde sei erfüllt von seiner Herrlichkeit. Amen, ja, Amen. Zu Ende sind die Gebete Davids, des Sohnes Isais. Soweit das Wort des lebendigen Gottes. Nun, Psalm 72 ist ein Gebet. Wir haben verschiedene Psalmen, es gibt Loblieder, es gibt Weisheitspsalmen. Und so ist Psalm 72 ein Gebet. Das erkennen wir gleich am ersten Vers. Da finden wir die einzige Bitte. O Gott, gib dem König Gerechtigkeit. Und die entscheidende Frage, die wir klären müssen, ist, wer ist hier gemeint? Welcher König ist gemeint? Der König, für den hier gebetet wird. Welcher König? Nun, der Titel, der scheint uns ja die Antwort zu geben. Das steht nämlich für Salomo. Nun, je nach Übersetzung heißt es aber nicht nur für Salomo. Vielleicht hat jemand eine andere Übersetzung und da heißt es von Salomo. Wie denn nun? Das ist ja schon ein Unterschied. Für Salomo oder von Salomo? Ist er der Empfänger oder ist er der Verfasser? Woher kommt das? Nun, im Hebräischen kann man es so oder so übersetzen. Beide Übersetzungen sind legitim. Und so ist die Frage im Kontext, was ist nun richtig? Nun, lass uns erstmal ein paar Beobachtungen machen in dem Psalm. Vieles, das passt sehr gut auf Salomo. Schauen wir mal in Vers 16. Da sehen wir Überfluss an Getreide. Aus Zeitgründen schlage ich jetzt nicht jede Stelle mit euch auf, aber in 1. Könige 5, Verse 2 bis 3 lesen wir, dass Salomos Verwaltung sage und schreibe 20 Kubikmeter Mehl pro Tag verbraucht hat. Ich habe mal umgerechnet, also müssten so ungefähr 20 Tonnen Brot ergeben. Das ist ein ganzer LKW voll. Also zu Salomos Zeiten gab es diesen Überfluss an allen möglichen Lebensmitteln. Verse 10 und 11 in unserem Psalm zeigen uns, wie sich Könige vor dem König niederwerfen und Gaben bringen, auch Könige aus Saba. Und wir kennen 2. Chronik 9 zum Beispiel, wo die Königin von Saba Salomo wertvolle Geschenke bringt. Das passt auch auf Salomo. Und schließlich in Vers 4 sehen wir, die Armen bekommen Recht. Und so erinnern wir uns daran, wie Salomo ja, dieses bekannte Urteil fällt und urteilt zwischen den beiden Huren. Es waren auch arme Personen in dieser Zeit und er schafft Recht. Und schließlich Vers 1 sehen wir das Gebet, O Gott, gib deine Rechtssprüche dem König und deine Gerechtigkeit dem Königssohn. Und jetzt dürft ihr mal 2. Chronik 1 aufschlagen. 2. Chronik 1, also müsst ihr zurückgehen in eurer Bibel. Und 2. Chronik Kapitel 1 sehen wir diese Begebenheit, wie Gott dem Salomo erscheint in der Nacht und ihn fragt, bitte, was ich dir geben soll. Und in Kapitel 1, in 2. Chronik 1, Vers 10, da formuliert Salomo seine Bitte und sagt zu Gott, so gib mir nun Weisheit und Erkenntnis, damit ich vor diesem Volk aus- und einzuziehen weiß. Denn wer kann dieses dein großes Volk richten? Also Salomo bittet um Weisheit und Erkenntnis, um gerecht zu richten. Also dieses Gebet im Psalm 72, das passt auf Salomo. Auf der anderen Seite hatte auch David schon dieses Anliegen für seinen Sohn. Wenn wir jetzt in 1. Chronik 29 lesen, also nur ein Kapitel vorher, in 1. Chronik 29 sehen wir in Vers 18 und 19, wie David für seinen Sohn Salomo betet. Dort lesen wir das Gebet: Jahwe, du Gott unserer Väter Abraham, Isaak und Israel, bewahre ewiglich solchen Sinn und Gedanken im Herzen deines Volkes und richte ihr Herz fest auf dich. Und gib meinem Sohn Salomo ein ungeteiltes Herz, dass er deine Gebote, deine Zeugnisse und deine Satzungen bewahre und alles ausführe. Und dass er diesen Bau errichte, den ich vorbereitet habe. Wir sehen also auch, David betete für seinen Sohn, dass er ein guter König ist, ein gerechter König, dass er sich an Gottes gerechtes Gesetz hält. Nun, es ist interessant, dass Psalm 72 wie folgt endet: Zu Ende sind die Gebete Davids, des Sohnes Isais. Nicht alle Gebete, nicht alle 72 Psalmen sind von David bis hierher. Aber es ist schon interessant, dass ausgerechnet dieser am Ende dieses zweiten Buches steht. Und so ist es gut möglich, ich kann es nicht versprechen, dass es so war, aber es ist gut möglich, dass David diesen Psalm selbst gebetet hat vor dem Tod von Salomo und dann Salomo diesen Psalm aufgeschrieben hat. Und somit ist er sowohl von, oder er ist sowohl für Salomo als auch von Salomo. Was wir wissen ist, es ist Gottes irrtumsloses Wort. Und die Frage, handelt dieser Psalm von Salomo? Ist er die Person, die hier in allen Belangen beschrieben wird? Nun ja und nein. Ja, denn David betete für seinen Sohn, dass er gerecht regiert. Und ja, zum Teil wurden auch diese Anliegen Wirklichkeit. Das hat sich erfüllt in Salomos Leben, aber nur zum Teil. Deswegen die Antwort nein, es handelt nicht in dem Sinne nur von Salomo, denn dieses Gebet geht über den historischen Salomo hinaus. Wir wissen, David war ein Prophet, laut Apostelgeschichte 2, Vers 30. Und im Psalm 72 betet David, ich nehme es jetzt mal so an, David betet für seinen Sohn und er betet über seinen Sohn hinaus für den, der das Versprechen erfüllt, dass ein Nachkomme Davids für ewig, für immer über diese Welt in Gerechtigkeit regiert. Und von Davids Psalmen können wir ablesen, dass David diesen Messias erwartet hat. Psalm 2, die Krönung des Messias. Psalm 22, die Leiden des Messias. Psalm 45, die Hochzeit des Messias. Und Psalm 24, der Einzug des Messias. Und Psalm 110, der Sieg des Messias. Also der Messias war David vor Augen. Und so passt es auch, dass er hier im Psalm 72 uns die Herrschaft des Messias beschreibt. Und hier wird es spannend. Wenn du und ich, wenn wir glauben, dass wir zum Reich Gottes gehören und dieses Reich Gottes buchstäblich auf dieser Erde passieren wird, dann werden wir das erleben. Dann werden wir sogar mitregieren mit Christus. Kannst du dir das vorstellen? Ich, kleiner Mann, ich, unbedeutender Mann, soll mit Christus seine Herrschaft erleben? Und ihr Lieben, das wird uns jetzt erheben in unseren Gedanken. Das wird uns die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus, dem König Jesus, vor Augen malen. Denn Salomo war nur ein Vorgeschmack. Der historische Salomo zeigt uns, Gott wird es erfüllen. Er hat es schon in einer Vorschau getan, aber das Eigentliche wird noch kommen. Nun, lasst uns einsteigen in den Psalm, und nicht nur Vers 1 kann man als Gebet übersetzen, sondern andere Übersetzungen, zum Beispiel die Menge-Übersetzung, übersetzt wesentlich mehr Verse als Gebet, als Wunsch. Was meine ich damit? Zum Beispiel, wie es hier heißt, er lebe oder sein Name bleibe ewiglich, er möge herrschen von Meer zu Meer, also dieses Gebet für den König. Und so, lasst uns 5 Segnungen anschauen. 5 Segnungen, das passt zu diesen Gebetswünschen des Psalmisten für den Messias. 5 Segnungen der Herrschaft von König Jesus, die Lösung für diese Welt. Und was ist die erste Segnung der Herrschaft von König Jesus? Die Herrschaft von König Jesus erstens bringt endlich Gerechtigkeit und Frieden für Israel, Verse 1 bis 7. Wie gesagt, der Psalmist hat nur eine einzige Bitte für den König. Die steht am Anfang, der einzige Imperativ, nämlich, dass dieser König gerecht regiert. So gerecht wie Gott selbst. Und als Folge wird Israel, ja, das Land und Volk Israel, endlich Gerechtigkeit und Frieden erleben. Woran wird deutlich, dass es um Israel geht? Nun schaut mit mir in Vers 2, da heißt es, damit er dein Volk richte. Wer ist mit dein gemeint? Nun Gott. In Vers 1, oh Gott, dein Volk. Nun, wer ist dein Volk? Wer ist das Volk Gottes? In dem Sinne hat Gott sich ein Volk unter vielen Völkern auserwählt, um zuallererst in Israel alles wieder richtig zu machen, recht zu schaffen, und das wird dann Auswirkungen haben auf die ganze Welt. Und so ist es Israel, was hier im Fokus steht am Anfang des Psalmes. Und diese eine ausdrückliche Bitte am Anfang, die ist so wie eine Tür. Ja, wie wir auch hier durch eine Tür heute hereingekommen sind, so ist diese Bitte die Tür für alle Segnungen. Und diese Tür ist diese Bitte, gib dem König gerechte Urteile. Gib ihm Gerechtigkeit. Und das ist sehr schön ausgedrückt, denn wir sehen hier in der hebräischen Poesie so einen Spiegel. Wir sehen in Vers 1 das Wort Rechtssprüche, und dasselbe Wort erscheint am Ende von Vers 2 übersetzt mit Recht. Also wir haben Rechtssprüche, und dann in der Mitte haben wir in Vers 1 Gerechtigkeit und in Vers 2 Gerechtigkeit. Und damit betont der Hebräer die Mitte, nämlich Gerechtigkeit, darum geht es. Wer kann gerecht urteilen? Nur derjenige, der gerecht denkt und ist in seinem Herzen. Also der König muss ein gerechter König sein in seinem Denken und Sinnen und Urteilen, damit er auch richtig entscheidet. Und so ist diese Frage eigentlich, Gott, gib uns dich selbst als König. Wir brauchen einen König, der so gerecht ist wie du, betet der Psalmist. Und wie wichtig ist diese Bitte? Wir können das nachvollziehen, wenn wir an die hohe Aufgabe der Regierung denken. Ich meine, wie schwer ist es schon, in unserem eigenen Leben richtige Entscheidungen zu treffen? Wie schwer ist es allein als Familienvater, richtig zu entscheiden? Wie viel größer ist die Aufgabe, über ein ganzes Volk zu urteilen? Und deswegen die Bitte, gib doch, oh Gott, dem König Gerechtigkeit. Was ist Gerechtigkeit? Und Gerechtigkeit ist der Maßstab für das Richtige. Zu entscheiden, was richtig und falsch ist, das hängt an dem Maßstab. Und wir wissen, der Maßstab, wir sehen es hier in Vers 1, deine Gerechtigkeit. Gott ist der Maßstab für das, was richtig und falsch ist. Und so brauchen wir seine Gerechtigkeit in dem König. Wir sehen auch hier, keiner von uns kann das bewirken. Keiner kann einen gerechten König schaffen. Wir können nicht den König auf eine bestimmte Hochschule schicken, an die Uni der Gerechtigkeit, und da wird er dann Gerechtigkeit lernen. Wir sehen doch hier, es ist ein Gebet. Oh Gott, nur du kannst uns diesen gerechten König geben. Und das Schöne ist, es ist eine Bitte. Und eine Bitte ist eine Bitte. Da muss man nichts was für leisten, sondern es ist das Gebet, bitte Gott, tu das. Und wenn die Bitte berechtigt ist, dann wird Gott das auch tun. Dann wird er das erfüllen. Und wir sehen, er wird es auch tun. Er wird diesen gerechten König geben, und dieser König ist ein menschlicher König aus den Nachkommen von David. Und was haben wir im Neuen Testament gesehen? Dieser König ist schon gekommen. Ja, wie der Engel, der Maria angekündigt hat, dieses Kind, was du gebären wirst, dem wird Gott den Thron Davids geben. Sein Name ist Jesus Christus. Er ist der König. Er ist König Jesus, der hier gemeint ist und der das am Ende erfüllt. Wir müssen verstehen, dass Jesus schon immer König ist, denn er ist Gottes Sohn. Und er sitzt jetzt auf dem Thron des Vaters, aber er sitzt noch nicht auf dem Thron Davids. Und dieser Thron Davids, der kann nur hier auf der Erde in Jerusalem stehen, und dort ist bekanntlich noch nicht der König Jesus. Und deswegen warten wir darauf, dass er dieses Gebet erfüllt, wenn er wiederkommt. Nun, wie sieht seine Herrschaft jetzt aus? Wir haben verstanden, es muss Gott selbst sein, der uns diesen König schenkt. Aber wir wollen doch jetzt eine Vorschau haben. Wir wollen doch sehen, wie wird das sein? Was wird tatsächlich hier auf dieser Erde geschehen? Lass uns dazu die gerechte Herrschaft ansehen in Vers 3. Wir sehen, die Berge und die Hügel werden dem Volk Israel Frieden spenden. Was bedeutet das? Nun, Frieden ist das Wort Shalom, das kennen wir alle. Bedeutet Wohlergehen. Das heißt, es wird dem Land Wohlergehen. Und wie sieht das aus? In Vers 16 sehen wir, es wird Überfluss an Getreide sein, sodass das Getreide bis auf die Berggipfel hochwächst. Ja, dort, wo jetzt eher karge Landschaft ist, auf Berggipfeln, da wird das Getreide bis ganz oben stehen. So wird es aussehen. Und das ist eine Folge davon, dass das Volk Gerechtigkeit erlebt. Und daher kommt der Segen. Wir wissen ja, Gehorsam gegenüber Gott bringt Segen, und endlich ist das Volk und dieses Land ein gerechtes Volk und Land, und Gott segnet es mit Überfluss. In Vers 4 sehen wir den König, wie er der Unterdrückung von Armen ein Ende setzt. Der König Jesus bringt nicht den Sozialismus, wo aller Besitz dem Staat gehört und dann gleich verteilt wird. König Jesus hat uns Menschen unterschiedlich gemacht, und so muss es auch nicht. Gerechtigkeit heißt nicht, jeder ist gleich und hat das Gleiche und es gibt keine Unterschiede. Was König Jesus hier beendet, ist die Gewalt und die Unterdrückung von Schwächeren. Und das sehen wir ja auch bei allen Systemen dieser Welt, wie hoch auch die Ideologie ist, am Ende ist die Selbstsucht des Menschen da, die sich bereichert an den Schwachen und Armen. Und genau das gibt es unter König Jesus nicht mehr. Und was ist die Folge? In Vers 5, endlich werden alle in Israel Gott fürchten. Das, was sie jetzt nicht tun. Sie vertrauen auf Militär und Bündnisse, so wie im Alten Testament, aber sie fürchten nicht Gott. Und endlich werden alle Israeliten ihren Gott fürchten. Und woher das kommt, das hat Dieter uns auch schon verkündigt. Woher kommt das? Von der Beschneidung des Herzens. Von einem neuen Herzen, 5. Mose 30. Das kommt daher, dass Gott den neuen ewigen Bund mit Israel durch König Jesus aufrichtet, sodass sie Gott fürchten. Jeremia 32, Vers 40. Nun, wer von euch hat einen Rasen? Manche von euch haben einen Rasen und ihr kennt das schöne Gefühl, wenn man den Rasen frisch mäht und dann kommt der Regen. Das passt gut. Erst mähen und dann kommt der Regen. Und so sehen wir in Vers 6, so wird der Messias, König Jesus, beschrieben. Wie dieser schöne Regen auf das frisch gemähte Gras. Denn wörtlich heißt es hier, er wird herabkommen wie Regen auf frisch gemähtes Gras. Wie Regenschauer, die das Land bewässern. Lass uns dieses Bild vor Augen haben. So ist König Jesus für diese Welt. Er ist wie dieser Regen, der genau passend ist, der nichts überschwemmt, ja, der dann den Rasen so gut bewässert und dann sprießt das Gras und die Blumen kommen hervor. Und so sehen wir das auch in Vers 7. Der Gerechte blüht. Menschen, die Gott fürchten und ihm gehorchen, die werden also florieren. Die werden erfolgreich sein in dem Reich des Messias. Denen wird alles gelingen. Und das ist zum Wohl von allen. Und dann heißt es in Vers 7, solange, oder in Vers 5 schon, solange die Sonne besteht und der Mond, so lange währt dieses Reich. Wir wissen, es sind 1000 Jahre, solange Sonne und Mond dieser Welt besteht, wird der Herr Jesus Christus auf diese Weise regieren. Und es wird Wohlstand und Frieden geben in Israel, wie es noch nie zuvor war. Wenn das nicht eine gute Nachricht ist. Welche erste Segnung bringt der Messias, König Jesus? Er bringt Frieden und Gerechtigkeit für Israel. Und das ist der Schlüssel für die nächste Segnung, die ganze Welt betrifft. Also wie wirkt es sich auf die ganze Welt aus, wenn Israel endlich Gerechtigkeit und Frieden erlebt? Das sehen wir in der zweiten Segnung. Was ist die zweite Segnung der Herrschaft von König Jesus? Das sehen wir in Versen 8 bis 11. Die Herrschaft von König Jesus vereint die ganze Welt in Anbetung. Die ganze Welt wird vereint in Anbetung. Und da sehen wir die Schlüsselrolle von Israel in Gottes Plan. Er stellt erst wie Israel wieder her und dann wirkt sich das Segensreich auf die ganze Welt aus. So sehen wir auch die Reihenfolge in diesem Psalm. Denn in Versen 8 und folgende sehen wir eine solide Einheit in der Welt als Garant für den Frieden. Und worin wird die Welt vereint? Indem sie Jesus anbetet. Schaut auf Vers 8. Wie weit dehnt sich seine Herrschaft aus? Von Meer zu Meer. Und ja, wir könnten uns jetzt fragen, welches Meer ist gemeint? Nun, da ist das eine Meer und dazwischen ist Land und viele Menschen und da ist das andere Meer. Und dann vom Strom, was ist der Strom? Das ist der Euphrat. Das ist auch die Grenze des Landes Israel, wie es versprochen war. Aber dann der Ausdruck bis an die Enden der Erde. Und dieser Ausdruck schließt wirklich die ganze Welt mit ein. Den kennen wir auch an anderen Stellen, zum Beispiel in Jesaja 49, Vers 6, wo Gott spricht, es ist zu gering, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten aus Israel wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht für die Heiden gesetzt, und damit du mein Heil seist bis an die Enden der Erde. Also die Enden der Erde ist die ganze Welt. Und so sehen wir, dass das wirklich alle Menschen betrifft. Schaut mal auf Vers 9. Vor ihm, vor König Jesus, werden sich die Wüstenvölker beugen. Nun, die Wüstenvölker, das sind Nomaden in der Wüste. Die sind wirklich schwer zu regieren. Aber selbst solche werden sich vor Jesus beugen. Werden vor ihm knien. Und zwar freiwillig. Und vor König Jesus werden seine Feinde Staub lecken. Nun, woran erinnert euch das? Dieser Ausdruck, Staub zu lecken, ist eine klare Verknüpfung zu 1. Mose 3, Vers 14. Der Fluch über die Schlange, die ab sofort Staub fressen wird. Und wir wissen, hinter der Schlange steht der Feind Gottes, Satan. Und deswegen kann es auch gar nicht Salomo sein, der das hier alles erfüllt. Denn Salomo ist auch nur machtlos gewesen gegenüber dem Satan. Aber König Jesus wird nicht nur seine menschlichen, sondern auch seine kosmischen Feinde erniedrigen. Er ist der Sieger. Preis sei ihm. Nun, wie hoch werden die Steuern sein im Reich Gottes? Gute Frage, oder? Charles Spurgeon hat das wie folgt beantwortet. Er schreibt zu Vers 10, im Reich Christi gibt es keine Steuern. Schaut mal auf Vers 10. Die Könige von Tarsis und von den Inseln werden Gaben bringen. Die Könige von Saba und Seba werden Tribut entrichten. Diese Könige kommen freiwillig und sie bringen ihre Geschenke. Es gibt keine Steuern, die erzwungen werden, sondern jeder will gerne seine Gabe dem Herrn Jesus Christus geben, denn er ist würdig. Die Könige von Tarsis aus dem Westen, das ist vermutlich Spanien, ja, hier haben wir Spanien in unserem Psalm, bringen ihre Gabe und die Könige von Saba, das ist Arabien, nämlich das heutige Jemen, bringen Tribut. Und die Könige von Seba aus dem nördlichen Afrika, Äthiopien, auch zur Zeit von Salomo und David gab es dort viele Bodenschätze. Deswegen, das waren reiche Völker. Ich weiß nicht, wie es heute ist, ob da noch was übrig ist. Aber auf jeden Fall bringen sie, natürlich ist noch was übrig, weil sie bringen es ja im Reich des Messias zum König Jesus. Aber schaut auf Vers 11. Sie bringen nicht nur Geschenke, sondern sie geben sich selbst hin. In Vers 11 heißt es, alle Könige werden sich vor ihm niederwerfen. Und dieses Wort könnten wir auch anders übersetzen. Sie werden anbeten. Das ist das Wort für anbeten. Bedeutet wörtlich, sich niederwerfen, sich zu beugen. Das bedeutet, dass wir Gott anbeten. Wir brauchen uns nicht alle jetzt auf die Erde werfen, solange wir so in unserem Herzen denken, dass ich mich vor dir beuge, König Jesus. Und so sehen wir, alle Heidenvölker werden ihm dienen. Also nicht nur die Könige, sondern alle Menschen leben ihr Leben für den Messias. Die Frage ist, was überzeugt sie? Warum werden alle Menschen jetzt auf einmal König Jesus anbeten? Und das sehen wir in der dritten Segnung der Herrschaft von König Jesus. Hier finden wir die Motivation, was die Menschen antreibt und was auch uns heute antreibt, Jesus anzubeten, nämlich er beendet die Unterdrückung der Schwachen. Drittens, die Herrschaft von König Jesus beendet die Unterdrückung der Schwachen. Im Hebräischen hier die Verse 12 bis 14 sind definitiv Beschreibungen. Sie sind also nicht dieser Gebetswunsch, er möge das tun, sondern sie beschreiben, was Fakt ist, was König Jesus tut. So ist seine Regierung. Und das Damit zeigt er uns die Motivation, ihm zu dienen. Da können wir uns selbst fragen, ja, ist das auch meine Motivation, ihn anzubeten? Im Reich Christi sind es keine Panzer, die die Unterwerfung erzwingen. Im Reich Christi sind es nicht die vielen Geschenke, die die Menschen bestechen, ihm zu dienen. Es ist einzig und allein sein barmherziges Wesen, was jeden dazu zieht, König Jesus anzubeten. Schaut auf sein barmherziges Wesen in den Versen 12 bis 14. Und hier gebraucht der Psalmist 4 verschiedene Worte für die Armen. Und die sind alle hier in diesen Versen konzentriert. Das ist das Wort Arme, Bedrückte, Hilferufende und Geringe. Und damit zeigt der Psalmist, worum es geht. In allen Facetten, der Herr Jesus ist der Retter für die Armen. Hier wird das Wesen von unserem König am deutlichsten. Er ist der Retter der Armen. Er ist der Helfer der Hilflosen. Er ist der Held für die Kraftlosen. Er ist der Erlöser für die Unterdrückten. Ihr Blut ist ihm kostbar. Er lässt keinen ungeachtet dahinsterben. Im Reich von König Jesus gibt es keine Schreckensnachrichten mehr. Dort gibt es keine Slums mehr, keine Ausbeutung, keine Kinderarbeit, keinen Psychoterror, keinen Cybercrime. Es wird kein Krieg mehr auf dem Rücken der Schwachen ausgetragen. Keiner darf seine Kinder, seine Angestellten oder seine Untertanen selbstsüchtig ausnutzen. Unterdrückung, Gewalt, Krieg, alles vorbei, für immer. Das ist die frohe Botschaft. Hört ihr das? Das bringt allein König Jesus. Und lasst uns an dieser Stelle eine kurze Rast einlegen und mal da auf dieser Wahrheit etwas ruhen und uns diese frohe Botschaft bewusst machen. Keiner von euch darf das hier jetzt verpassen, was wir hier sehen. Wir sehen, König Jesus rettet die Schwachen und Armen. Und das ist auch wörtlich gemeint. Solche, die tatsächlich unterdrückt sind, körperlich arm, schwach sind, sie finden bei König Jesus Hilfe und Stärke. Das ist wörtlich gemeint. Und doch wissen wir, die Bibel spricht von noch einer viel größeren Armut, die nicht körperlich ist. Nicht geringer Status oder wenig Geld oder korrupte Regierung ist unser eigentliches Problem, sondern das größte Problem ist unsere gebrochene Beziehung zu Gott. Wir haben es heute in dem Psalm gelesen, wie David das als Gläubiger erlebt hat, was Sünde anrichtet. Sünde, die Übertretung von Gottes Gesetz, die Rebellion gegen seine Güte. Unsere wirkliche Armut vor Gott ist, dass wir keine Gerechtigkeit haben, dass wir seinen Maßstab nicht erfüllen. Und das macht der Herr Jesus auch deutlich. Er lehrt in der Bergpredigt in Matthäus 5, die Verse 21 und 22. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, Hohlkopf, der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt, du Narr, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Nun, jeder Zorn in dir, dann, wenn es dich so innerlich kribbelt, du kennst das, wenn Wut in dir aufsteigt, weil man dich beleidigt hat, weil man nicht auf dich gehört hat, das ist ein Beweis deiner Armut vor Gott. Und jedes herausgerutschte Schimpfwort unterstreicht, wir gehören in die Hölle. Der Herr Jesus sagt weiter in Versen 43 bis 44, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Also jedes Vergelten, jedes Zurück, ja, wie sagt man, Zurückbeleidigen, jeder Groll, jede kalte Schulter, all das zeigt uns, dass wir arm vor Gott sind. Dass wir hilflos sind, so zu sein, wie Gott es fordert. Aber nun kommt die gute Botschaft in Matthäus 5, Vers 3. Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist die Königsherrschaft der Himmel. Genau solche Menschen wie du und mich will der Herr in sein Reich rufen. Und er sagt, du kannst nichts bringen und du brauchst auch nichts bringen. Du kannst kommen als geistlich Armer, als bettelarmer Mensch vor Gott. Was für eine frohe Botschaft. Der Herr rettet solche und nur solche, die ihre komplette Armut vor Gott erkennen und zu ihm kommen. Aber was ist denn mit meiner Schuld? Ja, Sünde lädt Schuld auf uns. Aber schaut in Psalm 72, Vers 12 bis 14, da heißt es in Vers 14, er wird ihre Seele erlösen. Der König Jesus ist der Erlöser. Er bezahlt das Lösegeld und befreit solche, die unterdrückt sind. Und so sind wir von Natur aus unterdrückt von der Sünde. Unser Sklavenmeister schlägt auf uns ein, aber wir wollen auch in den Fesseln bleiben. Wir wollen die Sünde tun. Und der Herr Jesus bezahlt den Preis, indem er Mensch wird, indem er Mensch wurde und am Kreuz die Strafe Gottes für Sünder auf sich nahm, indem er sie komplett bezahlte und auferstand, um zu zeigen, dass Gott sein Opfer angenommen hat. Und so sehen wir auch hier den Erlöser in unserem Psalm. Und deswegen glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden. Sag ihm, was du für ein Sünder bist, wie arm du vor ihm bist. Bekenne ihm deine Schuld, denn er wird dich nicht abweisen. Und dann wirst du für immer zu ihm gehören. Dann wirst du diese Herrschaft auf der Erde erleben. Ich meine, wie gut ist das denn? Ergreife heute das ewige Leben. Und das schließt diese herrliche Herrschaft von 1000 Jahren auf dieser Erde mit ein. Also wir sehen hier die Gnade von König Jesus, die motiviert die Menschen, ihm zu dienen und ihn anzubeten. Und auch dich und mich als Kinder Gottes. Seine Gnade ist es doch, die uns antreibt und die uns ja, einfach ihn lieben lässt. Wir wollen jetzt in schnellen Zügen noch 2 weitere Segnungen sehen am Ende unseres Psalmes. Die 4. und 5. Segnung der Herrschaft von König Jesus. Die 4. Segnung ist, dass seine Herrschaft sichert Freude und Wohlergehen für immer. König Jesus rettet von Unterdrückung, aber wofür? Wie viel besser ist das Leben, für das er freikauft? Schaut in Versen 15 bis 17. Es ist ein Leben voller Begeisterung für Jesus. Es beginnt in Vers 15 mit, er lebe. Ja? Er möge leben, lange lebe der König, ist unser Motto, unser Gebet besser gesagt. König Jesus muss keine Schätze erobern. Wie gesagt, er muss keinen Krieg führen. Die Menschen, die Herzen fliegen ihm zu. Ich denke, so heißt es auch in dem Lied, was wir zum Abschluss singen. Die Menschen bringen ihm freiwillig Schätze, weil er so wertvoll ist. Staatsverschuldung gibt es in diesem Reich nicht. Schaut mal auf Vers 15, da heißt es, man wird ihm vom Gold aus Saba geben. Er muss es sich nicht holen. Und dann werden sie für ihn beten. Wie häufig beten wir für den Herrn Jesus? Wir bitten ihn häufig, aber beten wir auch für ihn? Beten wir dafür, dass das endlich Wirklichkeit wird, dass er seine Herrlichkeit auf dieser Erde bekommt? Nun, im Reich Gottes werden wir ständig für ihn beten. Und den ganzen Tag wird man ihn segnen. Und die Freude an Jesus, die ist gepaart mit perfektem Wohlergehen. Wir sehen, das Klima ist wunderbar. Das Getreide selbst auf den Berggipfeln wächst. Tschüss, Klimaproblem. Was für ein Überfluss an Nahrung. Wir sehen Getreide bis auf die Berggipfel. Welthunger ist damit vorbei. Seht ihr, wie König Jesus all unsere Probleme löst? Die Menschen können, und wir können noch jahrelang uns irgendwelche Maßnahmen überlegen. Am Ende ist es nur König Jesus, der unsere Welt zur Lösung führt. Wir haben auch kein Problem mehr mit Landflucht, ja, dass die Länder dünn besiedelt sind, alle Leute wollen in die Städte. Schaut mal auf Vers 16. Am Ende heißt es, sie werden hervorblühen aus der Stadt, wie das Gras auf dem Land. Das heißt, die Menschen werden aus der Stadt heraus das Land besiedeln, so wie das Kraut wächst. Sie werden also die Erde bevölkern. Das fällt mir gerade ein, das ist genau das, was ja Gott auch wollte, dass sie die ganze Erde bevölkern. Wir sehen also hier das Gegenteil von Babel, wo sie sagten, lasst uns zusammenbleiben, einen Namen machen, Turm bis an den Himmel. Unter König Jesus werden sie dem Gebot folgen und die Welt bevölkern, zu seiner Ehre. Und dann sehen wir den abrahamischen Bund erfüllt in Vers 17. Kennt ihr noch den Wortlaut, wie Gott Abraham verspricht? In dir werden gesegnet werden alle Völker. So heißt es auch hier in Vers 17, in ihm werden gesegnet sein alle Heiden. Endlich ist der abrahamische Bund erfüllt im Reich Jesu Christi. Und was ist die fünfte und letzte Segnung der Herrschaft von König Jesus? Nun, es ist Soli Deo Gloria. Ja, die Herrschaft von König Jesus verherrlicht den einzig wahren Gott. So sehen wir in Versen 18 bis 19 diesen Lobpreis auf Gott. Und diesen Lobpreis finden wir viermal im Buch der Psalmen, nämlich immer am Ende von einem Buch. Es gibt fünf Bücher. So sehen wir in Psalm 41, Psalm 72, Psalm 89 und Psalm 106 diesen ähnlichen Lobpreis. Also könnten wir sagen, das gehört ja gar nicht dazu. Naja, nicht so schnell. Es ist ja bewusst am Ende von diesem Psalm. Und ist es nicht eine passende Antwort auf das, was wir hier gelesen haben? Gepriesen sei Gott, weil er tut allein Wunder. Es ist wirklich ein Wunder, wenn diese Welt, die wir kennen, wenn die ihre Lösung erlebt. Das ist, grenzt nicht nur ein Wunder, das ist ein Wunder. Das ist Gottes wunderbares Handeln durch König Jesus, seinen Sohn. Und so sehen wir auch den Auftrag an uns. Wenn es hier heißt, Vers 19, die ganze Erde sei erfüllt von seiner Herrlichkeit. Wie kann das geschehen? Nur wenn alle Welt von König Jesus hört. Wir hier an diesem Ort, wir wissen jetzt die Lösung. Wie viele Menschen kennen diese Lösung? Wie viele Menschen wissen um den Sieg von König Jesus? Wie sollen sie hören ohne einen Verkündiger? Wie sollen sie es wissen, wenn niemand es ihnen sagt? Das ist unser Auftrag. Dafür hat der Herr seine Zeugen ausgesandt. Und da ist auch die Verknüpfung zu Psalm 72, Vers 8. Er wird einmal herrschen von Meer zu Meer bis an die Enden der Erde. Deswegen sagte Herr Jesus seinen Jüngern in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr sollt meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und in Samaria und bis an die Enden der Erde. Amen. Lass uns ihm huldigen und preisen. König Jesus, Herr Jesus Christus, wir preisen dich als den wahren Erlöser für diese Welt und als den Sieger über den ärgsten Feind Satan und alle, die von ihm gefangen sind. Danke, dass wir deinen Sieg kennen und auch erlebt haben in unserem Leben. Und so bitten wir dich, dass es auch auf jeden hier zutrifft, der dein Wort heute gehört hat, dass wir deinen Sieg kennen, deine Vergebung erfahren haben und diese Hoffnung und diesen Trost haben, egal wie unser Leben in dieser Welt gerade aussieht. Herr, so bitte, hilf uns, gehorsam zu sein und deinen Sieg zu verkünden, klar zu verkünden und dir es zu überlassen, dass du rettest, wer immer verloren ist. Zu deiner Ehre. Amen.